In den letzten Jahren haben wir nach Ostern oft das Seminar Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes durchgeführt. In diesem Jahr wollen wir ein anderes Seminar unseren Impulsen zugrunde legen, und zwar von Nicky Gamble. Viele von euch kennen ihn durch die Alpha-Kurse. Und Nicky Gamble hat für die Zeit nach dem Ende des Alpha-Kurses ein weiteres Seminar herausgegeben. Das hieß in der ersten Auflage Leben satt, wie man als Christ aus dem Vollen schöpfen kann. Leben satt, das nimmt natürlich Bezug auf das Wort Jesu im Johannesevangelium im 10. Kapitel von dem Gleichnis von dem guten Hirten, wo er sagt, ich, Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Also Jesus möchte nicht nur, dass wir so irgendwie hinkommen, sondern dass wir wirklich aus dem Vollen schöpfen können, wo er selbst die lebendige Quelle ist. In der zweiten Auflage heißt dieses Taschenbuch von Nicky Gamble dann Leben, das sich lohnt. Also auch das ein wichtiger Aspekt, dass ich nicht nur mein Leben irgendwie gestalte, sondern dass es sich wirklich lohnt, gelebt zu haben und ich am Ende sagen kann, jawohl, das war's. Und Gott mit mir. Deshalb unternimmt Nicky Gamble in diesem Buch und wir jetzt dann mit euch eine Reise durch den Philipperbrief. Wir werden es auch hier so handhaben, dass wir nach jedem Abend die Möglichkeit haben, uns das dann nochmal anzuhören. Also Andreas wird es wieder aufnehmen und dann nach einer kurzen Zeit könnt ihr das dann auf der Homepage abrufen. Heute geht es im Kapitel 1 um die Überschrift Ein neues Herz. Und das umfasst im Philipperbrief im Kapitel 1 die Verse 1 bis 11. Zum Philipperbrief nochmal selber. Paulus gründete die Gemeinde in Philippi bei seiner zweiten Missionsreise, so um das Jahr 50 herum. Philippi war eine wohlhabende Handelsstadt, hatte größere Vorkommen an Gold und Silber, die natürlich die Mächtigen auf sich zog und die haben das dann, wie auch an manchen anderen Stellen, reichlich geplündert, sodass so einige Zeit nach dem Jahr 50 diese Vorkommen aufgebraucht waren. Aber Philippi blieb eine wichtige Handelsstadt, denn sie lag auf einer durchgängigen Handelsroute von Asien nach Europa. Die Gemeinde in Philippi, und deshalb freue ich mich, dass wir diesen Kurs jetzt hier miteinander durchgehen, die Gemeinde in Philippi war dem Apostel Paulus besonders ans Herz gewachsen. Er mochte sie so gern, dass er nur durch diese Gemeinde er sich auch finanziell für sich persönlich unterstützen ließ. Bei allen anderen, den Römern und den Korinthern, sagte er immer, nein, ich will unabhängig sein, damit mir niemand nachsagen kann, ich verkünde das Evangelium nur, um damit mein Geld zu verdienen. Bei den Philippern hatte er diese Angst nicht. Es war eine herzliche Verbundenheit von ihm zu der Gemeinde und umgekehrt. So lese ich jetzt die Verse 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit ihren Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gleich mal ein Gedanken zu dieser Eröffnung. Ich finde es ganz erstaunlich, dass Paulus, der ja die Gemeinde gegründet hat und Leiter der Gemeinde ist, nicht sagt, ich, Paulus, der Gründer und Leiter der Gemeinde von Philippi. Nein, Er bezeichnet sich gleichberechtigt mit allen Gemeindemitgliedern als Knecht Christi. Ja, sogar geht er noch einen Schritt weiter. Er und sein Mitarbeiter Timotheus nennt er Knechte Christi. Und er schreibt an alle Heiligen in Christus Jesus, an alle Heiligen. Also jedes Gemeindemitglied ist damit einbezogen. Und fast nebenbei nennt er dann mit, also die Gemeinde in Philippi, mit ihren Bischöfen und Diakonen. Das waren damals noch nicht so Bischöfe und Diakone, wie sie dann später sich entwickelt haben. Aber auffallend ist, dass er die fast nur nebenbei erwähnt. Es waren leitende Mitarbeiter in der Gemeinde. Also Paulus kennt an der Stelle überhaupt keine Hierarchie. Und genau das ist es, was ich mir für meine Kirche und auch für alle Kirchen, christliche Kirchen und auch christliche Freikirchen wünsche. Dass wir dieses Selbstverständnis haben. Wir sind alle Kinder Gottes und gleichberechtigt in Jesus Christus. Nach diesen zwei Eröffnungsversen setzt er dann fort mit Dank und Ermutigung. Und ich glaube, das ist ja das, was wir jetzt auch brauchen bei so vielen bedrückenden Nachrichten, die wir ja täglich mitbekommen. Eine Ermutigung, und das soll auch jetzt dieser Grundkurs Leben, das sich lohnt oder Leben satt für uns alle sein in dieser Zeit nach Ostern bis zum Beginn der Sommerferien. Paulus schreibt: Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Immer, wenn ich für euch alle bete, tue ich es mit Freude und danke Gott dafür, dass ihr euch gemeinsam für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis jetzt. Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Es ist nur recht, dass ich so über euch alle denke, weil ich euch ins Herz geschlossen habe. Denn ihr alle habt Anteil an der Gnade, die mir durch meine Gefangenschaft und die Verteidigung und die Bekräftigung des Evangeliums gewährt ist. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe, die Christus Jesus zu euch hat. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, reich an der Frucht der Gerechtigkeit, die Christus Jesus gibt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Wie meistens habe ich auch heute dazu drei Gedanken mitgebracht. Das erste ist: Du bist zur Freude berufen. Das zweite: Es ist der Heilige Geist, der Türen öffnet, und es ist der Heilige Geist, der Türen schließt. Und das dritte aus Vers 6, er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, wird es auch vollenden. Also der Philipperbrief fällt dadurch auf, dass das Wort Freude und auch das Verb sich freuen wie ein roter Faden durch den ganzen Brief zieht. Es ist ja einer der sehr kurzen pastoralen Briefe, er hat nur 4 Kapitel. Und in diesen 4 Kapiteln kommt alleine 16 Mal das Wort Freude oder sich freuen vor. Und das ist das, was ich euch auch wünsche, dass das neu in euch wieder aufblüht, so wie Helga es gerade in den Worten gesagt hat: Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das ist es. Was immer auch um uns herum geschieht, die Freude am Herrn braucht dadurch weder verloren gehen, ja noch nicht mal beeinträchtigt werden. Wir brauchen Freude als Nahrung für unsere Seele. Kein Mensch kann auf Dauer überleben, wenn er ständig nur in Sorgen und Ängsten schwebt. Wir brauchen die Freude. Wir sehen das ja auch an Menschen, denen es alles andere als gut ging. Und ich komme nachher auch gleich nochmal drauf zurück. Bei Paulus war das ja nicht anders. Aber zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer. Er war im Konzentrationslager und wusste, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Tod ihm bevorstand. Und doch ist er so in Gott geborgen, so erfüllt von der Freude am Herrn, an seinem Herrn, dass er so unvergessliche Verse verfassen konnte, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und derartige Zeugnisse gibt es ja noch vielfältiger. Es gibt Untersuchungen, wo Leute geforscht haben, auch nach dem Krieg, wieso manche Leute in den Konzentrationslagern tatsächlich überlebt haben, die es genauso schwer hatten wie die anderen und die anderen sind nach kurzer Zeit gestorben. Und ich meine, es war Viktor Frankl, ein Psychoanalytiker, der gesagt hat, ihm ist aufgefallen, dass diejenigen überlebt haben, die sich Mühe gegeben haben, jeden Tag, selbst in dieser schrecklichen Situation, die wir ohne weiteres als die Hölle hier auf Erden bezeichnen können, die selbst in dieser schrecklichen Situation noch etwas versucht haben, Positives zu sehen. Und wenn sie nur das magere Essen mit jemandem geteilt haben und der sich mit einem Lächeln bedankt hat. Wer sich so an der Freude festgehalten hat, der konnte überleben, damals wie heute. Und natürlich müssen wir uns nichts vormachen. Die Situation um uns herum ist oft nicht so. Natürlich wird jemand sagen, Helmut, das kannst du so leicht sagen. Aber ich muss dir mal sagen, wie es bei mir aussieht, so und so. Vielleicht ist jemandem gerade gekündigt worden. Vielleicht weiß einer überhaupt nicht, wie er finanziell über die Runden kommen soll und so weiter. Vielleicht ist die Ehe gescheitert und die Familie zerbrochen. Was immer es ist. Ja, es gibt fürchterliche Situationen und doch kann ich versuchen und Gott darum bitten, dass er mich mit der Freude an ihm erfüllt. Denn er ist es, der unserem Leben ein festes Fundament gibt. Und so stimmt es, wie Elgas in dem Wort gesagt hat, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Also such immer wieder, wo findest du Freude in deinem alltäglichen Leben? Es ist nicht so, auch nicht bei mir, dass es mir einfach so in den Schoß fällt. Es ist schon wichtig, dass ich offen bin und geradezu manchmal auch danach suche. Wenn alles so grau in grau erscheint, ist es wichtig, dass ich eben sage, nein, das ist nicht die Wirklichkeit allein. Es gibt noch eine zweite und die heißt, die Freude am Herrn, an ihm ist meine Stärke. Die Jahreslosung im Jahr 2019 hieß ja, suche Frieden und jage ihm nach. Aus dem Psalm 34, Vers 15. Analog dazu könnte ich hier sagen, suche die Freude und jage ihr nach. Eng damit zusammen hängt ja auch der Dank. Wir haben es ja schon mal gesagt, es ist gut am Abend so lange zu suchen, bis ich zumindest zwei, aber besser drei Dinge finde, für die ich auch an diesem Tage, der vielleicht völlig schräg gelaufen ist, für die ich an diesem Tage dankbar sein kann. Also, du kannst nachher auch schon mal überlegen, was gibt es in deinem Leben, zum Beispiel heute, wo du sagen kannst, das ist ein Grund zur Freude. Und ebenso hängen damit zusammen, Paulus greift hier dann auf, hängt die Liebe. Da, wo die Liebe ist, stellt sich und gesellt sich die Freude und, so nennt das ja auch im zweiten Vers schon, der Friede dazu. Die Liebe, so sagt Jesus ja erst dem einen Schriftgelehrten, die Liebe zu Gott, zum Mitmenschen und zu dir selbst. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann wird daraus Frieden und Freude erwachsen, das garantiere ich dir. Und deshalb guck, die Liebe zu Gott, ja, womit kannst du Gott eine Freude machen? Durch dein Leben und indem du dich so annimmst, wie er dich geschaffen hat, mit deinen Möglichkeiten und Begrenzungen. Und Du kannst mit einem einzigen Gott Freude machen. Alles andere gehört ihm ja sowieso. Aber eines nicht, das ist deine Zeit. Er hat dir die Freiheit gegeben, über deine Zeit selbst zu entscheiden. Und deshalb nimm dir zumindest jeden Tag 10 Minuten, wo Gott zu dir reden darf und kann und du zu ihm. Wo du ihm einfach erzählst, was dich bewegt. Das ist dein Geschenk an Gott und er freut sich. Das andere ist die Liebe zum Nächsten. Gut, da gibt es ja die goldene Regel. Was du selber wünschst, dass andere dir tun, das tue auch du ihnen. Und dann die Liebe zu dir selbst. Ich glaube, dass auch die ganz wichtig ist. Ihr alle, die ihr heute hier seid, bin ich mir sicher, ihr liebt Gott auf jeden Fall. Selbst wenn mal die Zeit mit ihm an einem Tag wegrutscht, am nächsten findet ihr sie wieder. Dass ihr auch den Nächsten lieben wollt, sicher. Was aber ebenso wichtig ist und was manchmal in christlichen Kreisen vernachlässigt wird, ist, dass auch ihr euch selber Liebe zukommen lasst. Das heißt, das tut, was euch und eurem ganzen Leben gut tut. Dann stellt sich der Friede ein. Wenn ich ständig gehetzt bin, weil ich noch was machen will, das kann nicht gut sein. Und auch wenn wir zu Gott gehen, Roman hat es ja vorhin in dem Wort gesagt, müssen wir nicht denken, dass wir noch viel mehr bringen müssten. Nein, genau so wie wir sind, genau so ist es richtig. Genau so hat Gott uns geschaffen und genau so freut er sich an uns. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, kostbar und wertvoll, einzigartig, geliebt vom Vater. Wenn ich das immer wieder weiß, hat mein Leben ein sicheres Fundament und ich erfahre sein Gottes Frieden, Gottes Freude und seine Liebe. Zum Zweiten, in der Apostelgeschichte wird im 16. Kapitel das Wirken von Paulus in Philippi beschrieben. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte und der hier so sehr deutlich wird, ist, es ist der Heilige Geist, der Türen öffnet und vielleicht jetzt für den einen oder anderen erstaunlich, es kann der Heilige Geist sein, der Türen verschließt. Ich lese hier mal im 16. Kapitel der Apostelgeschichte den Weg von Paulus und seinem Begleiter nach Philippi. Da heißt es in Vers 6, weil ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Sie zogen an Mysien entlang und versuchten, Bithynien zu erreichen, doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas hinab. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten sie sofort nach Mazedonien abfahren, denn sie waren überzeugt, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. Also ich finde es für einen jeden von uns, auch für mich tröstlich zu wissen, dass der so mit den Gaben des Heiligen Geistes und den Früchten des Heiligen Geistes erfüllte Paulus den Weg manchmal suchen musste. Dass er hier zweimal daneben gegriffen hatte, offenbar, sodass es sogar heißt, der Heilige Geist verwehrte es ihnen, nicht böse Menschen. Und dann nochmal, sie wollen dann woanders hin und auch da heißt es, das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. Also, dann kommt der dritte Versuch, aller guten Dinge sind drei. Paulus hat dieses Traumbild oder diese Vision, dass ein Mazedonier dasteht und zu ihm winkt und dann machen sie sich auf den Weg und dann ist es ja auch der Richtige. Also, das Erste, wenn du mal daneben greifst, dann tröste dich mit Paulus, der auch zweimal daneben gegriffen hatte, bis er schließlich von Gott auf den rechten Weg gebracht wurde. Ich finde das wichtig. Es gibt ja vieles, was jedem von uns auch mal misslingt. Da habe ich meist andere Gründe gesehen, als dass ich gesagt hätte, der Heilige Geist verwehrt es mir. Aber auch das kann es eben sein. Wenn du im Beruf gekündigt wirst und du bewirbst dich an anderer Stelle, kann es sein, dass das schief läuft. Kann sein, dass andere bevorzugt werden, warum auch immer. Es kann viele Gründe haben, aber es kann auch sein, dass es der Heilige Geist ist, der diese Tür dir nicht öffnet. Wir hatten das ja hier schon mal erzählt von Manfred Dalitz, der hier gekündigt wurde bei der Arbeit in Göttingen, der dann weit über 100 Bewerbungen hatte und es ging immer wieder schief. Manchmal war er in der letzten Etappe dran. Aber dann fand er die Arbeitsstelle in Süddeutschland, in der Nähe von Nürnberg, die genau auf ihn zugeschnitten war. Sodass ich hier auch sagen würde, Manfred hat nicht zweimal an der Tür geklopft, die nicht aufging, sondern mindestens 120 Mal. Aber beim 121. Mal war es der Volltreffer in der Nähe von Nürnberg. Und deshalb sei getröstet, wenn es dem Paulus so ging, wenn es dem Manfred so ging, vielleicht kann es dir auch helfen zu sagen, naja, das ist nicht nur schief gelaufen, sondern Gott selbst hat mich geführt. Wenn du die Stelle nicht bekommen hast, die so dein Traumjob war. Wenn du die Prüfung trotz sorgfältiger Vorbereitung nicht geschafft hast. Wenn manches so ganz anders gelaufen ist. Vertraue dich Gott an. Vielleicht war es sogar der Heilige Geist, der diese Türe nicht geöffnet hat, aber dafür eine andere, wo er dich erwartet. Von guten Mächten wunderbar geborgen, auch in dieser Situation. Und dann das Dritte, noch hier dazu, zu den Türen. Ihr könnt das zu Hause mal in Ruhe lesen, das wäre jetzt zu lang, wie es Paulus dann in Philippi ergangen ist. Er geht dann erstmal ganz gewohnheitsmäßig am Sabbat zum Stadttor hinaus an einen Fluss, wo sie eine Gebetsstätte vermuteten. Und tatsächlich treffen sie dort Frauen. Und sie sprechen mit ihnen. Und eine der Frauen, die Lydia, der öffnet der Heilige Geist das Herz für die Botschaft von Jesus. Lydia war eine reiche Purpurhändlerin. Die zweite, die dann dazu stößt, ist eine Sklavin, die von einem Wahrsagegeist ergriffen ist und Paulus befreit sie davon. Und das Dritte, ganz super mal zu lesen, ein römischer Gefängnisoffizier. Damit ist auch schon das Stichwort genannt. Da, wo der Heilige Geist die Türen für Paulus öffnet, heißt es noch lange nicht, dass danach alles lief wie geschmiert. Ihr könnt das ja zu Hause mal nachlesen in diesem 16. Kapitel der Apostelgeschichte. Paulus befreit diese Sklavin von dem Wahrsagegeist, die davon verdient haben, sind sauer, hetzen die Menge auf, schleppen Paulus und seinen Begleiter vor den Richter, sie beeinflussen den Richter und sie werden ins Gefängnis geworfen. Und dann heißt es hier, sie wurden vorher noch mit Ruten geschlagen, die Kleider wurden ihnen vom Leib gerissen und in diesem fürchterlichen Zustand werden sie auch noch in das Innerste des Gefängnisses, in den sicheren Gewahrsam gelegt und zur Sicherheit noch ihre Füße in den Block gelegt. Also das geht ja nun ganz und gar schief. Da gibt es ja nur noch Grund zu jammern. Aber erfüllt durch den Heiligen Geist, was machen sie? Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder. Also das habe ich in dieser extremen, Gott sei Dank war ich noch nicht im Gefängnis und im Block, aber wenn es mir schlecht ging, kann ich mir nicht, nicht immer so leicht Loblieder vorstellen. Ich bringe dann erstmal das, was in den Klagepsalmen steht. Ist auch in Ordnung, aber irgendwann sollten wir dann die Kurve kriegen, wieder unsere Augen auf Gott zu richten, so wie Paulus, und ihm Loblieder zu singen. Und dann öffnen sich die Ketten, dann öffnen sich die Gefängnistüren und lest es zu Hause nach. Das ist der Grund, weshalb dann der römische Gefängnisoffizier zum Glauben kommt und mit seinem ganzen Haus Jesus annimmt und noch in der Nacht getauft wird. Also es ist der Heilige Geist, der Türen öffnet. Es ist aber manchmal, ich will nicht sagen immer, es gibt verschiedenste Gründe. Ich will nicht alles spiritualisieren, aber es kann auch sein, dass es der Heilige Geist ist, der eine Tür nicht öffnet. Und dann darf ich ihm vertrauen, dass es so ist, wie Paulus im Römerbrief am Ende des 8. Kapitels schreibt, denen, die Gott lieben, gereicht letztendlich alles zum Guten. Und damit bin ich auch schon dann beim dritten Punkt, und ganz kurz, der das nochmal zusammenfasst, wo Paulus hier im Philipperbrief im 1. Kapitel Vers 6 sagt, ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Jesu Christi. Und unten Vers 9, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Also das finde ich super, so wie Paulus dir und mir das zuspricht, und total ermutigend, dass ich weiß, wenn ich Jesus als Herrn meines Lebens angenommen habe, und wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du das heute Abend sofort tun, indem du ihm sagst, Herr Jesus Christus, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Und ich vertraue dir, dass du das gute Werk in mir beginnst, und dann kannst du sicher sein, dass er das gute Werk, was er in dir begonnen hat, auch vollenden wird. Das heißt, du musst gar nicht dich um alle möglichen Kleinigkeiten bemühen. Wir dürfen vertrauen, dass Gott uns geschaffen hat mit den Gaben, die wir dafür brauchen. Und deshalb vertraue, wenn du mit ihm gehst, wenn du ihn als Herrn des Lebens immer wieder bittest, die Fäden in deinem Leben in die Hand zu nehmen, dann wird er dich auch zum Ziele bringen. Er weiß ja, welche Gaben er dir gegeben hat. Er weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Und deshalb, mit diesen Gaben tue, was dir möglich ist. Und was dir unmöglich ist, das vertraue Gott an, dem gar nichts unmöglich ist. Er ist dein Herr und Hirte. Er wird dich mit Freude erfüllen, er wird dir Türen öffnen oder schließen, und er wird das gute Werk in dir beginnen und vollenden. Amen. Als Leitfragen vielleicht jetzt für die Zeit, wo ihr darüber noch nachdenken könnt und worüber wir uns nachher austauschen. Wie geht es dir mit dem, was ich zum Aspekt Freude gesagt habe? Hast du das schon mal gemacht, Freude zu suchen? Und bist du fündig geworden, und wie hat sich dein Leben dabei verändert? Das Zweite, hast du schon mal erlebt, dass Gott dir Türen öffnet und möglicherweise auch nach einer gewissen Zeit vielleicht Türen wieder schließt oder erst gar nicht öffnet? Und das Dritte, vertraust du darauf, dass er das gute Werk, das er in dir begonnen hat, auch vollenden wird? Und was bewirkt das in dir? Soweit mal diese drei Fragen zum Nachdenken und nachher zum Gespräch.